auch schon mal so gegangen, dass ihr einfach mal angefangen habt mit irgendwas, was euch nicht so leicht gefallen ist? Oder dass das sich eigentlich schwierig angefühlt hat für einen Anfang? Bei mir war das ein bisschen so ähnlich. Der Herr hat mir schon jahrelang das Buch Jesaja aufs Herz gelegt und ich habe mir immer ein bisschen drum gedrückt, weil es sich schwierig angefühlt hat. Aber ich habe den Mut aufgebracht und habe damit angefangen. Ja, ich habe beim Kapitel 40 angefangen und bin mittlerweile im Kapitel 51, Jesaja 51, angekommen. Und die letzten zwei Predigten haben zwei Fragen gehabt. Die vorletzte Predigt war: Kann Gott sein Volk vergessen? Und Gott antwortete auf diese Frage: Niemals. Kann eine Mutter etwa ihr Kind vergessen? Und die letzte Predigt war nochmal eine Frage. Das war die Frage: Kann Gott seine Kinder sogar verwerfen? Auch diese Gedanken hatte das Volk Israel, das sich ja in der babylonischen Gefangenschaft befindet. Und die Antwort war nicht, dass Gott sein Volk verwirft, sondern dass sie gerettet werden. In der letzten Predigt, genauer gesagt im Jesaja 49, kam immer wieder dieser Knecht des Herrn ins Spiel. Und ja, ab dem Kapitel 49 ist es eigentlich auch immer wieder das Thema, dieser Knecht des Herrn. Und da müssen wir auch immer wieder bei denen Texte aufpassen. Es sind zwei Seiten. Das sind auf der anderen Seite wird das Volk Israel angesprochen, das sich aktuell in der babylonischen Gefangenschaft befindet und ein Überrest in Jerusalem sich befindet. Es wird aber auch gleichermaßen auf den Retter des Volkes beziehungsweise der ganzen Welt hingewiesen. Und es wird immer konkreter, desto weiter ich in diesem Buch Jesaja weiter komme. Letztes Mal wurde der Herr Jesus vorgestellt als der Jünger oder der wahre Jünger eigentlich, der seinen Rücken den Schlagenden darbot und sein Angesicht nicht vor Schmähungen und Speichel verbirgt. Ein klares Indiz, dass hier von unserem Herrn Jesus Christus die Rede ist. Und das ist auch ein ganz klarer Hinweis auf diesen Knecht, auf diesen wahren Knecht Gottes. Und es wurde dann noch die Frage gestellt im 50 Vers 10, wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Ihr Lieben, das ist, wenn ich jetzt so in die Reihen schaue, die alles entscheidende Frage für alle Menschen damals wie heute. Was machst du eigentlich mit diesem Retter der Welt? Ignorierst du ihn? Lässt du ihn links liegen? Oder du denkst, naja, am besten irgendwie den goldenen Mittelweg, so ein bisschen Jesus, aber nicht so ganz. Das funktioniert in unserer Gesellschaft vielleicht, einen Mittelweg zu gehen, aber nicht in Bezug auf das Heil. Bei Jesus gibt es keinen Mittelweg, sondern nur ganz oder gar nicht. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Also Neutralität gibt es in dieser Sache nicht, das kann es auf dieser Welt vielleicht geben, aber im Bezug des Heils gibt es sowas nicht. Und das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Am Ende Kapitel 50, da möchte ich den letzten Vers nochmal so ein bisschen mit in den neuen, in die neue Predigt mit reinnehmen. Da wurde klar auf eine Entscheidung hingewiesen. Eine Entscheidung für oder gegen den Knecht? Und im Vers 1, im Kapitel 50, Vers, der letzte Vers 11, da steht, siehe ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet, lauft hinein in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Von meiner Hand geschieht euch das, in Qualen sollt ihr da liegen. Also das war eine harte Botschaft für Menschen, die das Feuer anzünden gegen Gott, die rebellieren gegen ihn. Und so sind wir auf der einen Seite so, dass Gott uns ja die Entscheidung gibt, für oder gegen Jesus. Sind wir auf der Seite, lassen wir uns versöhnen mit Jesus oder nicht? Und da gibt es keine Toleranzen. Im 50 Vers 11 haben wir ja gerade gelesen, dass es eine harte Botschaft ist, wenn Menschen Jesus ablehnen. Das nächste Kapitel spricht jetzt zu denjenigen, wie im Vers 1 beschrieben, ihr seid ja schon bei 50, 11, 51 Vers 1, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Also, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Diese Menschen sind heute angesprochen, die so ein Denken haben, die so eine Ausrichtung haben und die es ernst meinen mit Gottes Wege. Und ihr heute auch, die ihr euch für den Herrn Jesus entschieden habt und sucht und wissen wollt, was der gute und der vollkommene Wille Gottes ist. Also letztes Mal war die Entscheidung und heute geht es um Menschen, die ihm wirklich dienen wollen. Ja, das Wort Priorität hast du vorher schon. Das ist heute das Thema. Wir haben uns nicht abgesprochen. Aber der Mark hat halt das Wort Priorität verwendet. Es gibt so viele Worte auf dieser Welt. Aber das Thema wird heute sein, Prioritäten für Menschen, die der Gerechtigkeit nachjagen. Und der Paulus war ja auch so ein Mensch. Da können wir uns wahrscheinlich viele Scheiben abschneiden von ihm natürlich. Wir sind auch keine Paulus. Ich bin der Armin und du bist der Marc und jeder Einzelne ist eine eigene Persönlichkeit. Paulus war Paulus und er hat seinen Weg natürlich gegangen und ja, wir sind eigene Persönlichkeiten und wir müssen immer wieder die Entscheidung treffen, was ist dran. Und es gibt drei Prioritäten, die eigentlich für jeden Menschen sind, die der Gerechtigkeit nachjagen, die dem Herrn folgen wollen. Nämlich der erste Punkt, hört auf mich. Der zweite Punkt, merkt auf mich. Und der dritte, wach auf. Ich erkläre das dann, ist vielleicht im ersten Moment noch ein bisschen unklar. Wir lesen die erste Priorität, die ersten drei Verse, 51 Vers 1 bis 3. Da steht, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht, blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf dem Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn als einen Einzelnen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. Denn der Herr tröstet Zion und tröstet alle seine Trümmerstätten. Und er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimme des Gesanges. Also hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Das ist immer wieder die Frage auch, die Gott den Menschen allgemein stellt. Er sucht nach Menschen, die seinem Willen bereit sind zu tun. Und ich habe schon in der Einleitung der Predigt angedeutet, die Zielgruppe heute ist diejenigen, die wirklich dem Herrn nachfolgen. Wenn wir gewillt sind, auf ihn zu hören, müssen wir auch den Blick zum Herrn bekommen. Auf was sollen wir aber hören? Hier steht, hört auf mich. Wir hören ja viele Dinge heute auf dieser Welt. Wir haben die Entscheidung, die wir treffen, auf viele mögliche Dinge zu hören. Aber sind die Sachen alle gut? Ja? Hier steht, hört auf mich, auf sein Wort. Und die zweite Frage ist, wie hören wir? Das ist auch nochmal sehr entscheidend, ein sehr entscheidender Punkt. Wie hören wir? Und ich habe gerade gestern das Gleichnis von Sämann noch mit in die Predigt eingeflochten, weil ich das in meiner stillen Zeit gelesen habe. Markus 4 lest, schlagt doch bitte mal Markus 4 auf. Das ist sehr interessant, da gibt es viermal Hören. Das erste Hören in 4 Vers 14 und 15, der Sämann sät das Wort, die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, also kommt immer wieder Hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Also hören, und dann passiert aber was in Vers 15. Die aber auf dem Weg sind, bei denen kommt sogleich der Satan, das habe ich noch vergessen, genau, die es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Also sie haben gehört und eine Zeit vergeht und Satan nimmt ihnen das Wort wieder weg. Der zweite Punkt, 16 und 17. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Also sie haben sogar mit Freuden aufgenommen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen kommt, ärgern sie sich sogleich. Also die zweite Gruppe nimmt es mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel in sich. Die dritte Gruppe, 18 und 19, und andere sind unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Also, die haben es auch gehört und die Dornen und der Lauf der Zeit, die Lüste dieser Welt und alles Mögliche ersticken das Wort. Und die letzte Gruppe ist diejenige, die auch hört. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören, auch wieder hören, und aufnehmen und Frucht bringen. Also die letzte Gruppe ist diejenige, die hört, die aufnimmt und Frucht bringt. Zwar unterschiedlich, 30, 60 und 100-fach, aber sie bringen Frucht. Die Frage war, wie hören wir? Also wie hören wir? Hören wir so wie der Letzte, der wirklich hört, aufnimmt und umsetzt und Frucht bringt? Worauf sollen wir blicken? Auf dem Felsen, auf dem wir gegraben sind. Felsen ist hier auf Abraham bezogen. Und Abraham ist wirklich eine Schlüsselperson in der Heilsgeschichte Gottes. Aber warum sollen wir eigentlich auf Abraham blicken? Weil das für das Volk eine bekannte Sache war, aber auch für die Nationen bzw. die Menschen, die an Jesus Christus glauben werden, genauso in diese Segenslinie hineingeführt werden. Abraham von Gott gerufen, der von Gott gesegnet und auch vermehrt wurde. In 1. Mose 12, Vers 3, da steht, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Diese Verheißung hat Gott persönlich gegeben und wird auch im Neuen Testament bestätigt. Gehen wir mal in Römer 4, wir haben das auch vor kurzem in unserem Hauskreis durchgenommen. Römer 4, da steht, was es mit uns zu tun hat. Ab 21 bis 25. Und er war der vollen Gewissheit, also Abraham, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretung wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Abraham und auch Sarah wird hier auch mit einbezogen, dürfen wir nicht vergessen, auch im Vers 2. Sie warteten auf den verheißenen Sohn und dass Gott dies zu tun vermöge. Und das wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Es ist aber nicht nur um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, wie es hier mir gerade vorher im Vers 24 gelesen haben. Alles, was hier für den gläubigen Juden gilt, gilt genauso auch für uns. Die Bedingung ist, dass du an den Herrn Jesus natürlich glaubst. Die nächsten Kapitel werden immer wieder den Fokus auch auf dieses immer wieder verheißene tausendjährige Friedensreich legen. Im Vers 3 steht, und das möchte ich mal lesen, denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Trümmerstätten und er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimme des Gesangs. Dieser Vers soll diesem geplagten und in Trümmer liegenden Volk eine Ermutigung sein. Der Herr wird sie trösten. Das kommt übrigens auch, ist im ersten Vers schon drankommen von meiner Predigtreihe, 40 Vers 1, da steht, tröstet, tröstet mein Volk. Und es kommt immer wieder auch dran, immer dieses Trost, dieser Trost. Und der Herr wird die Wüste und die Steppe einmal zum Garten des Herrn machen. Der Herr wird Jubel, Freude und Lobgesang erzeugen. Und das ist natürlich jetzt auf die Befreiung von der babylonischen Gefangenschaft, aber auch darüber hinaus immer wieder auf das tausendjährige Friedensreich bezogen, wo auch die nächsten Kapitel das Thema sein wird. Die nächste Priorität, die zweite, für Menschen, die der Gerechtigkeit nachjagen, merkt auf mich mein Volk. Und ich lese mit uns die Verse 4 bis 8. Da steht, merkt auf mich mein Volk und meine Nation, hört auf mich, denn Weisung geht von mir aus und mein Recht werdet zum Licht der Völker. Im Nu ist nahe meine Gerechtigkeit, mein Heil ist hervorgetreten, und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich hoffen die Inseln und auf meinen Arm warten sie. Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten, denn die Himmel werden in Rauch wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahinsterben wie Mücken. aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet nicht die Schmähungen der Menschen und erschreckt nicht vor ihren Hohnreden. Ja, schon die Ansprache allein wird deutlich, dass sein Volk hier angesprochen wird und aber auch die Völkerschaften. Zweimal steht hier in diesem Vers 1 Nation und auch Völker. Und hier steht ja ein bisschen mehr. Hier steht merken. Merken ist ein bisschen mehr als hören, sondern aufmerksam hören. Wie beim Seemann, die letzte Gruppe, die hat gehört und hat's aufgenommen. Manchmal hören wir etwas so mit einem Ohr. Es können noch so aufregende Dinge sein, aber irgendwie Nachrichten oder sowas berührt uns nicht. Ich habe diese Woche was gesehen, da haben wir gedacht, boah, da habe ich jetzt, das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Über den Ukraine-Krieg, das, was man eigentlich nicht so sieht in unseren Medien, da wird zwar viel berichtet, aber das war ein schockierender Bericht, wie es wirklich an der Front eigentlich zugeht. Das hat mich wirklich erschreckt, wie brutal dieser Krieg eigentlich ist. Bei uns wird es immer so erwähnt, ja, ist halt Ukraine-Krieg. Aber wenn man mal im Detail mitkriegt, was da eigentlich abläuft an der Front, das hat mich wirklich, da habe ich aufgemerkt, ja, da habe ich gedacht, boah, jetzt ist mehr als hören. Das habe ich mir schon, das habe ich inhaliert, ja, das habe ich eingesaugt. Ja. Entschuldigung. Ja. Und irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. Und ich glaube, so merken ist so ein bisschen mehr nicht nur hören, sondern einfach das, was hängen bleibt, ja. Das, was bleibt, dass es Auswirkungen hat auf mein Leben. Hier ab dem Vers 4 geht es um Weisungen von Gott. Gott ist nicht ein passiver Gott, sondern ein aktiver, handelnder Gott. Auch, das wird auch in der Zukunft so sein. Mein Recht werde zum Licht der Völker, also sein Wort, die Bibel, das fast in alle Sprachen der Welt übersetzt ist. Kein Land in dieser Welt hat nicht das Recht Gottes vorliegen. Es ist zwar das meist bekämpfteste Buch, aber auch das meist gelesene und das meist verbreitete. Es wird zum Licht der Völker. Viele Millionen Menschen sind gläubige Christen und halten das Licht der Welt und das Wort Gottes hoch. Dann steht hier, im Nu ist nahe meine Gerechtigkeit, sein Heil, das verkündigt wird im Vers 5, auf das viele der Nationen hoffen und es wird auch zum Gericht ausgesandt für Menschen, die das Heil nicht annehmen. In den Versen 6 bis 8 wird ermutigt, auf das, was hier auf Erden stattfindet, wegzublicken. Und die Augen auf die himmlischen Regionen zu richten. Das wird auch im Neuen Testament immer wieder erwähnt. Und das ist immer wieder wichtig auch für unser Leben, dass wir wegschauen von diesen irdischen Dingen und uns auf den Himmel auch fokussieren, auf das, was wir nicht sehen. Ja. Der Himmel wird wie Rauch zerfetzt und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid, steht hier. Die Bewohner sterben dahin wie Mücken. Auch an unserem Körper spüren wir die Vergänglichkeit, wenn man älter wird. Das ist unsere Beobachtung. Wir wissen, dass dieses Universum letztendlich abstirbt, dass Gott wird es einmal wie ein Kleid zusammenrollend. Unglaublich eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Die Menschen, die ihre Hoffnung nur auf diese vergängliche, von Sünden durchdrungene Welt bauen, sind eigentlich zu bedauern. Auch in unserem Text hier gibt es ein Aber. Und dieses Aber gibt mir enorme Hoffnung. Im Vers 6b. Aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen. Und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Im Gegensatz zu dieser Welt, wo vieles zerfällt, wo viel Not geschieht, auch weil Gott es auch zulässt. Aber dazwischen müssen wir noch einiges ausstehen. Im Vers 8 wird es wiederholt, denn wie ein Kleid wird die Motte sie verzehren und wie die Wolle die Schafe verzehren. Aber meine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit bestehen. Wir müssen noch einiges ausstehen in dieser Zeit, bis das Ende kommt. Die Schmähungen der Menschen, die Hohnreden über Gott und die Bibel. Aber welches Gegenmittel gibt es für diesen Virus? Dass wir auf ihn hören, Vers 7, die Gerechtigkeit kennt. Dass wir im Herzen sein Gesetz verwahren, uns nicht fürchten im Vers 7 und nicht erschrecken, auch im Vers 7. Aber es ist leichter gesagt als getan. Aber warum sollen wir nicht erschrecken? Und das hat viele verfolgte Christen schon Mut gegeben, weil wenn wir mit Hohnreden und Schmähungen konfrontiert werden, wie es hier im Vers 8 steht, da steht zweimal verzehren. Gott wird sie einmal verzehren wie die Motte und wie die Wolle. Hat der Gottesknecht auch im Kapitel 50, Vers 9 wörtlich so verwendet. Und oder Jesus hat es übrigens so auch erwähnt im Neuen Testament. Aber gibt mir eben die Hoffnung. Aber seine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit bestehen. Und mein Heil von Generation zu Generation. Und das ist der Punkt, auf dem wir unser besonderes Augenmerk richten sollten. Auch wenn du manche Last zu tragen hast auf dieser Welt, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, vielleicht hast du sogar den Arbeitsplatz verloren, oder du hast Probleme in der Familie, du wirst verspottet, als nicht ganz normal bezeichnet, wenn es vielleicht durch den Widersacher ans Leben geht, vielleicht Folter und Häme, das tut alles sehr weh. Weil wir Menschen sind auch mit Gefühlen und Empfindungen. Aber Gott fordert uns hier auf, zu schauen auf ihn. Schau auf das, was du in Gott hast, was du neutestamentlich weitergedacht in Christus hast. Dann komme ich zu der dritten Priorität der Menschen, die der Gerechtigkeit nachjagen. Da steht, wach auf, wach auf. Und ich lese mit uns die Verse 9 und 10. Da steht, wach auf, kleide dich in Kraft, du Arm des Herrn. Wach auf wie in den Tagen der Vorzeit, wie bei den längst vergangenen Generationen. Bist du es nicht, der Rahab zerhauen, das Seeungeheuer durchbohrt hat? Bist du es nicht, der das Meer ausgetrocknet hat, die Wasser der großen Flut, der die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchzogen? Also im ersten Moment türmen sich vielleicht da ein paar Fragezeichen in uns auf. Also mir ging es auf jeden Fall so. Aber tatsächlich ist nicht so ganz klar, wer hier eigentlich spricht. Ist es der Prophet? Ist es ein Gebet oder redet sogar Gott? Ich meine, das ist hier ein Gebet und vielleicht ein Gebet um Kraft und Hilfe an Gott, den Allmächtigen, der in der Vergangenheit schon so viele Wunder tat. Da steht, wach auf, kleide dich in Kraft, du Arm des Herrn, im Vers 1. So steht es in der Elberfelder Übersetzung. In der Hoffnung für alle steht da, greif ein, greif doch ein, zeig deine Macht, greif ein wie damals vor langer Zeit. Ich meine, das ist ein Gebet für Gott, dass er doch eingreifen möge, so wie es auch schon in der Vergangenheit er so oft getan hat. Und hier werden einige Beispiele gebracht. Er hofft, mit der Kraft Gottes begleitet zu werden. Wie damals, als die Ägypter hier als Synonym Rahab den Garaus gemacht wurde. Damals, als Gott sie trockenen Fußes durch das Meer leitete, das Meer vor ihnen austrocknete. Die Erlösten zogen hindurch und die starken Ägypter wurden durch die Flut versenkt. Hier als das Seeungeheuer bezeichnet. Der Prophet will hier in diesem Gebet sie und das Volk neu besinnen, wozu ihr Gott eigentlich fähig ist, dass für Gott eigentlich nichts unmöglich ist. Auch für uns soll das so sein, wenn wir in ausweglosen Situationen sind, dass wir uns besinnen auf das, dass wir einen wunderbaren und starken Gott haben. In den Versen 11 bis 12 wird Zion, beziehungsweise der Überrest, der sich in Zion befindet, ermutigt, wenn die Lage noch so misslich ist. Und vielleicht trifft es auch bei uns zu, vielleicht ist deine Lage auch sehr misslich. Gott alles zuzutrauen und ihm nicht abzusagen, sondern an ihm festzuhalten. Und es gibt wirklich auch schwierige Situationen, die wirklich schwer zu verstehen sind, auch heute. Lass uns zusammen diese Verse 11 bis 16 nochmal lesen, das sind die letzten Verse. Und ja, lasst uns einfach darauf Acht haben, dass hier schon wieder irgendwie drüber hinaus eigentlich es um das Friedensreich eigentlich wieder geht. Ich lese die Verse 11 bis 16 nochmal mit uns. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren nach Zion, kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ich bin es, der euch tröstet. Wieder trösten. Wer bist du, dass du dich vor dem Menschen fürchtest, der hinstirbt und vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird? Und dass du den Herrn vergisst, der dich macht, der die Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt. Und dass du dich beständig den ganzen Tag vor dem Zorn des Bedrängers fürchtest. Wenn er zielt, um dich zu vernichten, wo ist denn der Zorn des Bedrängers, der in Fesseln gekrümmte, wird bald losgelassen werden und wird nicht hinsterben ins Grab. Und sein Brot wird ihm nicht mangeln, denn ich bin der Herr. Oder mal bis hierher, 14. Ja, hier kommt das Trösten ins Spiel. Viel Trost ist eigentlich auch hier auf dieser Erde nötig. Wo viel Elend ist, muss auch viel Trost sein. Und die Menschen damals, auch in der babylonischen Gefangenschaft, waren natürlich auch gepeinigt und auch in einer misslichen Lage. Da müssen wir uns einfach hineinversetzen. Aber hier verwendet der Herr in den nächsten fünf Versen klar zu rücken, eigentlich vor wem sie sich fürchten sollen. Ja, wie der Mensch ist, wird hier beschrieben. Im Vers 12, der hinstirbt, wie Gras dahingegeben wird, verdorren wird wie Gras. Diese Zeit wird für die Peiniger kommen und dann haben sie das Problem der Probleme. Die ewige Schmach nämlich, die nie enden wird und somit das Zeitliche in den Hintergrund gerückt wird. Hier in diesen Versen ist eigentlich von Menschenfurcht die Rede. Das kann sogar so weit führen, dass wir den Herrn vergessen. Im Vers 13 steht es sogar. Dass uns die Angst so sehr lähmt, dass wir sogar vergessen, welchen wunderbaren Schöpfer wir doch an unserer Seite haben. Und um das nochmal deutlich zu machen, möchte ich die Verse aus der Hoffnung für alle mal lesen. Nochmal, die Verse 12. Da ist es nämlich echt ein bisschen leichter zu verstehen. Ich mache das manchmal. Da steht zum Beispiel im Vers 12, ich bin es, sagt der Herr, ich bin es, der eurem Leiden ein Ende macht. Wie kommt ihr dazu, euch vor den Menschen zu fürchten, die doch sterben müssen, die vergänglich sind wie Gras? Habt ihr euren Schöpfer vergessen, der euch erschaffen hat? Es ist derselbe, der den Himmel ausspannt und die Erde auf festen Grund gestellt hat. Warum zittert ihr dann immerzu vor dem Zorn eurer Unterdrücker? Lasst sie wüten, so viel sie wollen. Was können sie euch anhaben? In Kürze werden die Gefangenen befreit. Sie sollen nicht im Kerker umkommen. Sie sollen nicht verhungern. Also hier will Gott etwas gerade rücken. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Gibt es ja so ein Sprichwort. Und Gott wird einmal das letzte Wort sprechen. Auch über unsere Feinde, über unsere Peiniger, wenn sie vorhanden sind. Die letzten zwei Verse, die heute behandeln, 15 und 16, möchte ich jetzt mal lesen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name, und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner Hand und die Himmel wie ein Zelt aufzuschlagen und die Grundmauern der Erde zu legen und zu ziehen und zu sagen, mein Volk bist du. Also hier will Gott nochmal klar Aussagen oder enorme Zusagen geben. Und das können wir uns auch immer wieder in Schwierigkeiten, die wir vielleicht haben, auch vor Augen bringen, ja. Da steht, ich bin der Herr, der Macht über alle Gewalten auf dieser Erde und darüber hinaus hat. Ich helfe euch, indem ich meine Worte in eurem Mund lege. Ich bedecke dich mit dem Schatten meiner Hand. Und das Bild wird auch öfters verwendet, auch im Alten Testament. Ich werde den Himmel und die Erde so bereiten, dass sie zurückkehren nach Zion. Und seine Kinder werden dann sagen, mein Gott bist du. Also drei Prioritäten. Auf ihn zu hören, auf ihn merken, merket auf ihn oder auf mich und wach auf, kleide dich in die Kraft des Herrn oder hoffe auf die Kraft des Herrn und nimm sie auch in Anspruch. Und dann, wenn wir diese drei Prioritäten auch in unserem Leben einsetzen, werden wir auch wieder den rechten Blick haben. Wohin? Zu Gott. Von Menschen weg, von diesem Irdischen weg, von diesem Sichtbaren, das uns vielleicht Not macht, weg zu dem ewigen Reich, das auf uns wartet. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Danke, Vater im Himmel, dass du ein allmächtiger Gott bist, der Himmel und Erde geschaffen hat und der auch uns helfen möchte, auch schwierige Situationen zu durchleben, dass wir unseren Blick immer wieder neu zu dir, dem ewigen Vater und Schöpfer, bekommen. Danke, dass wir das Heil haben in Jesus Christus, der uns errettet hat, uns neues Leben gegeben hat und der uns lieb hat und schenkt, dass wir wirklich auf den Blick zu dir erheben. Und mögest du uns helfen und uns Kraft dazu geben. Amen.